Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Wir befinden uns heute in Folge 4.29, also im vierten Buch, 29. Kapitel. Es geht schon recht weit voran. Ja.
Oh, ich dachte 28. Upsi.
Nee, es ist jetzt kurz vor Ende, habe ich das Gefühl. Wir sind im Kapitel Der Traum. Mhm. Und die Ergebnisse. Obwohl, nee, warte.
Moment.
Genau, ja.
Entschuldigung. Oh Gott, ich habe Stefan richtig angekeift. Ich bin eine schlechte Mitpodcasterin.
Ach, Quatsch. Quatsch. Mhm.
Also, ich möchte euch nicht angreifen, sondern ich möchte mich bei euch bedanken. Oder Stefan und ich, wir wollen uns bei euch bedanken. Und zwar spreche ich hier von Julia und Annalena, weil die beiden uns jetzt auf Steady unterstützen. Und das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig nett, dass sie das tun. Weil ich hoffe, dass sie das machen, weil ihnen das gefällt, was wir hier machen. So. Und dass sie wollen.
Ja, das wäre ideal.
Das wäre,
ne,
schon nicht schlecht. Und dass sie wollen, dass wir damit weitermachen und besser werden. Weil das passiert nämlich dadurch, dass ihr uns unterstützt. Und das war jetzt wieder so ganz komisch. Aber ich hoffe, dass ihr euch trotzdem wertgeschätzt fühlt von dieser merkwürdigen Anmoderation oder so von mir, die ich hier gerade gemacht habe. Also vielen, 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 vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen.
Genau, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Und dann können wir in das Kapitel Der Traum auch direkt reinspringen. Die Erlebnisse aus dem letzten Kapitel hängen natürlich jetzt hier am Anfang immer noch über uns. Mhm. Also dieser Angriff auf Viktor Krumm, aber vielleicht auch auf Crouch eben. Denn Hermine weiß relativ schnell, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie das Ganze vonstatten gelaufen sein könnte. Entweder Crouch hat Viktor angegriffen oder jemand anderes hat eben beide Leute angegriffen und sich dann eben mit Crouch aus dem Weg gemacht. Und das ist eine ganz interessante Sichtweise, die natürlich auch stimmt, wie wir im Laufe des Kapitels wahrscheinlich doch feststellen werden. Bin ich gar nicht drauf gekommen.
Auf die zwei Theorien.
Dass jemand anderes noch dabei war und Crouch auch eben angegriffen hat, macht natürlich doch extrem Sinn, weil also Harry merkt dann ja auch recht schnell, dass Crouch eben ziemlich am Ende war und wahrscheinlich gar nicht so richtig die Kraft dazu gehabt hätte, Viktor so zu überrumpeln. Und deswegen ist es, glaube ich, eigentlich nur die logische Schlussfolgerung. Aber da bin ich nicht drauf gekommen.
Wer weiß, ob es stimmt. Das wissen wir einfach nicht. Und man muss ja sagen, Ron ist noch nicht so ganz überzeugt von diesen Theorien oder von diesen Aussagen von Hermine. Er ist ja der Meinung, dass Krumm Mr. Crouch angegriffen hat und sich da selbst geschockt hat.
Ja, also das ist schon ein bisschen so die persönliche, das persönliche Wunschdenken von Mr. Weasley hier. Mhm. Er möchte natürlich ganz klar Viktor Krumm als Bösewichten hier brandmarken und kommt natürlich auch direkt ins Schwimmen, weil das nicht so richtig durchdacht war. Ne? Also es war so der erste Strohhalm, an den sich Ron jetzt festklammern konnte, und der hat dann ziemlich schnell nachgegeben. Was mir dann aufgefallen ist bezüglich dieser ganzen Situation, war, dass Moody ja dann doch recht schnell auch da war, dafür, dass er mit diesem Hinkebein ein bisschen länger bräuchte. Und vor allem kam er dann ja aufs Stichwort, als Dumbledore gerade ihn auch holen wollte. Da hatte ich dann schon für so einen Gedanken, so ob Moody nicht vielleicht der Bösewicht der Schuft war, der dann auch aus dem Wald eben herausgekommen ist, als er gemerkt hat, okay, es ist jetzt Zeit. Und weil, also Hermine möchte dann ja auch mit Moody irgendwann reden, um zu gucken, ob er den Crouch gefunden hätte. Und dann sagt er ja auch so, nee, habe ich nicht. Und es ist natürlich am einfachsten zu sagen, nee, habe ich nicht, wenn man genau weiß, wo er eigentlich ist und dann woanders sucht oder dann das halt übersieht.
Und warum?
Ja, das wäre dann vielleicht eher wieder in diese Vielsafttrank-Theorie von vor ein paar Folgen. Dass es eben nicht Moody ist, sondern Crouch Junior dann?
Bist du richtig am
Ja, also so richtig durchdacht ist es ja nicht, aber es könnte ja sein, dass Crouch Junior das dann war, auch wenn der eigentlich tot sein sollte, aber vielleicht ist er dann wiederbelebt worden.
Das werden wir irgendwann vielleicht erfahren oder auch nicht, man weiß es nicht genau. Ich finde diese Szene, die wir ja jetzt am Anfang haben mit Harry, Hermine und Ron, so. Also ich meine, das Thema ist natürlich ganz schön furchtbar, aber dieses, was hat er denn nochmal genau gesagt und wie waren denn jetzt die Worte? Ja. Das ist so typisch für Gespräche, die man mit seinen FreundInnen führt, finde ich, um wirklich genau auszuklamüsern, was jetzt eventuell gemeint sein könnte, und dann fragt man eventuell auch nochmal nach dem Tonfall und so, und dann deutet man da irgendwie dann rum. Ich finde das irgendwie irgendwie ganz nett. Ist halt typisch Teenager irgendwie, wobei ich mache das auch mit meinen Freundinnen. Ja, wobei jetzt auch nicht mehr.
Ja, es ist aber menschlich, ja. Einfach, ne? Mhm. Also, dass man dann nochmal so ein Gespräch im Kopf auch durchgeht.
Ja.
Ja, die drei sind dann ja auch in der Eulerei recht früh, also die haben alle sehr, sehr wenig nur geschlafen, um dann so früh es geht, eben die Eule an Sirius schicken zu können. Dumbledore hatte ja gesagt, hier, warte erstmal bis morgen, gib uns mal ein bisschen Zeit wenigstens. Und die wollen aber das so früh wie möglich eben durchziehen und wegschicken. Ja, und sie gehen dann auch nochmal durch, was Crouch eben gesagt hast, wie du auch gerade erzählt hast. Und Harry merkt dann aber schon, dass er vom Gefühl her sich eigentlich ziemlich sicher ist, dass das, was Crouch bezüglich Voldemort eben gesagt hat, am ehesten zutrifft. Also da hat er den klarsten Eindruck gemacht. Und von daher geht er schon davon aus, dass da eben auch was dran sein wird.
Mhm. Wäre das auch so dein Eindruck jetzt?
Ja, ja, klar. Mhm. Also genau, wir hatten ja die Passagen, wo er zu Percy geredet hatte. Und dann aber auch diese ganzen Voldemort-Passagen, wo dann auch über den Sohn von ihm nämlich gesprochen wurde und auch über die Frau von ihm. Und ich hatte das Gefühl, dass die ganzen Passagen alle dann eher so ein klarer Crouch waren, wo er dann ja auch gesagt hat, ich möchte gerne mit Dumbledore reden, mhm, und dass es jetzt hier wichtig sei und Harry Potter ist in Gefahr. Also das machte ja schon dann den Eindruck, als ob das dann ja wichtig wäre.
Mhm. Harry ärgert sich dann ja über Snape, ne, dass der ihn so aufgehalten hat und ja auch nicht ernst genommen hat. Dann wirft Ron ein, dass Snape ja vielleicht gar nicht wollte, dass Dumbledore dann schnell dahin kommt oder dass sich das irgendwie schnell aufklärt. Was ist dein Gedanke dazu?
Ja, klar. Also ich kann schon verstehen, dass das der Gedanke jetzt bei den Kindern ist, aber glaube ich nicht dran. Also was hätte Snape davon? Das macht ja gar keinen Sinn, weil ja, Dumbledore vertraut ihm und dann, finde ich, sollte man ihm auch dann vertrauen. Auch wenn die da eine Fehde zwischen, ja, zueinander zwischen denen stehen haben.
Sie sind ja dann sehr früh in der Eulerei, weil sie eben diesen Brief an Sirius schicken wollen, und dann kommen Fred und George und vermuten, dass keine Eulerei ist, weil sie ja ein merkwürdiges Gespräch miteinander führen irgendwie.
Genau, über Korruption und auch über vielleicht auch den Zweifel, ob man diese Erpressung, mhm, ob man die Erpressung wirklich durchziehen sollte. Und sie entscheiden sich dann aber offensichtlich dafür und sind dann auch ganz verwirrt, als sie eben unsere drei Helden in der Eulerei antreffen. Und beide sind so, okay, was macht ihr hier? Wir wollen aber nichts sagen. Okay, dann sagt ihr nichts, dann sagen wir auch nichts. Und Ron ist sich aber nicht so ganz sicher, ob das mit der Erpressung denn wirklich nur ein Scherz gewesen ist, so wie die anderen das eher aufgegriffen haben, weil, also Fred und George sind dann auch schon wieder weg, nachdem sie den Brief weggegeben haben, weil als er ja nicht mit Harry gesprochen hat und mit Hermine, nur recht wenig, da war das ja schon so, dass er viel Zeit mit ihnen verbracht hat und dass sie ja dieses Schuljahr über ein großes Interesse an Geld eben bekommen haben und ihren eigenen Laden eben auch nach der Schule eröffnen möchten. Dafür braucht man halt ein Startkapital. Und deswegen könnte er sich jetzt auch vorstellen, dass eben die Zwillinge irgendwie mit Erpressung was am Hut haben.
Und was denkst du?
Ja, ich denke, dass das hier mit Ludo Beckmann natürlich zu tun hat, ne? Also sie hatten dann ja auch irgendwie das Zaubereiministerium angesprochen in ihrem Gespräch, als sie dachten, ja, unbeobachtet zu sein. Und genau, also Ludo Beckmann und diese Wettschulden einfach vom Anfang, dass man die endlich einfordert und wenn die eben nicht bezahlt werden, dann geht man zur Presse, sowas. Mhm.
Ja. Wir werden sehen. Ich glaube, Hermine schlägt Ron dann auch vor, dass er ja vielleicht mit Percy über Fred und George sprechen könnte. Und Ron ist da überhaupt nicht begeistert von. Ich weiß, ich habe mir die Frage gestellt, wäre es gut, das Percy zu sagen oder nicht? Und ich glaube, dass das ganz schwer ist, wenn es so auch um die Geschwister geht oder so, weil ich glaube nicht, dass Ron denkt, dass Fred und George irgendwas Schlimmes irgendwie machen oder so. Ich glaube, dass er das tief in seinem Herzen vielleicht irgendwie nicht annimmt oder so. Es wirkt zumindest nicht so, sonst glaube ich, würde er schon anders reagieren. Und ich glaube, dass es ganz schwierig ist, weil wem soll er sich damit anvertrauen, dass er vielleicht denkt, vielleicht machen sie was Komisches, aber eigentlich glaube ich das nicht, weil man will auch niemanden in die Pfanne hauen. Also mit seinen Eltern kann er da sicherlich auch nicht drüber reden, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass eine Molly da schon ganz schön an die Decke geht. Und das ist irgendwie für ihn schon ein bisschen verzwickt, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Aber also realistisch gesehen haben sie ja jetzt erstmal andere Probleme, ne? Mhm. Also Ron wird vielleicht da jetzt nochmal in den nächsten Tagen ein bisschen dran denken, aber der Hauptfokus ist natürlich jetzt, was ist mit Voldemort, was ist mit Harry, was ist mit Crouch und dann diese kleine Erpressergeschichte, das ist ja genauso wie in diesem Buch es ist für uns, ist ja eigentlich eine totale Nebengeschichte und gar nicht so wichtig. Von daher denke ich, da wird er auch gut mit umgehen können in der Zukunft.
Oh, jetzt kommt eine richtig gute Überleitung. Womit er, glaube ich, nicht so gut umgehen kann, ist die drei, das hast du ja vorhin schon angesprochen, die drei, die gehen ja zu Moody, weil sie ja eben wissen wollten, ob er irgendwas ja, Neues zu berichten hat. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau ist. Doch, ich glaube, ich habe es, Hermine sagt ja, dass man eben nicht disapparieren kann vom Gelände und Moody rät ihr dann, dass sie vielleicht auch Aura, das ist ja bescheuert, Aurorin. Aurorin. Spricht man das so aus? Oh mein Gott, es ist schon spät. Dass sie ja vielleicht auch Aurorin werden sollte. Und ich finde diesen Moment so ganz unangenehm und ich habe den immer sehr, sehr gerne überlesen, weil jetzt hat Harry das schon gehört und Hermine hat das schon gehört und das sind ja außen hin erstmal, das ist ja ein richtig cooler Beruf. Irgendwie, also das machen halt so die coolen Leute, die talentierten Leute. Und Ron ist halt irgendwie wieder so außen vor. Zu ihm hat das noch keiner gesagt. Und er merkt das ja auch und er versucht dann halt auch ganz eifrig irgendwas Gutes dann auch zu sagen, damit er das vielleicht auch hört. Und das finde ich so, das tut mir so leid. Ich möchte das nicht. Und deswegen habe ich diese Stelle immer sehr gerne überlesen. Dann lese ich nur kurz eben so drüber und dann ist es auch für mich vorbei. Ich finde es ganz unangenehm.
Ja, kann ich verstehen. Also klar, Ron möchte da auch irgendwie nicht oder in nichts nachstehen bezüglich seinen Freunden. Es ist eine blöde Situation für ihn mal wieder. Ja, Moody hat dann aber auch eigentlich nichts sonderlich Großes sonst zu erzählen. Also sagt halt auch so, ja, das ist halt weit über euren Fähigkeiten und über euren Zuständigkeitsbereich. Konzentriert ihr euch mal zu dritt lieber auf die dritte Aufgabe und überlegt, wie ihr Harry dafür fit kriegt. Und das tun sie dann auch, ne? Also, ja.
Ich wollte da noch kurz was zu fragen. Also, er bestätigt ja jetzt, dass Mr. Crouch eben, dass er ihn nicht gefunden hat. Und jetzt weiß keiner, wo er ist. Und was denkst du?
Ja, ich hatte ja die Vermutung auch schon vorhin geäußert, dass er eben Crouch irgendwie gefunden hat. Also, oder man kann ihn natürlich auch töten und dann findet man ihn nicht, weil man seine Seele nicht mehr auf dieser Karte. Genau, ja. Mhm. Auf der Karte sehen kann. Ich habe keine Ahnung. Also entweder ist er tot oder eben aus dem Schulgelände entfernt oder beides. Genau. Und entweder hat Moody halt damit was zu tun und deswegen konnten die dann fliehen. Oder auch nicht. Also das kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass Moody eben etwas damit zu tun hat auch. Ja, Sirius schreibt dann ja auch nochmal Harry den Brief und sagt eigentlich genau das gleiche wie Moody auch. Nur nochmal mit dem Zusatz, dass Harry doch bitte nicht mehr mit Victor abhängen soll, weil das ja generell eine dumme Idee war. Weiß ich jetzt auch nicht so richtig, ob das, also er kennt ja Victor auch nicht, er kennt ja wahrscheinlich nur Karkaroff und geht deswegen dann auch von dem Schlimmsten aus. Aber ja, das ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen blöd. Und Victor wird da auch eher fies abgestempelt dann von Sirius, so wie auch Hagrid das in dem letzten Kapitel am Ende gemacht hat. Das war ja auch schon sehr, sehr unschön.
Ich hoffe bei sowas, oder ich habe das gelesen und hab gedacht, hä, warum, er kennt die doch gar nicht. Und dann habe ich überlegt, vielleicht meinte er an sich einfach mit einem nicht ausgebildeten, erwachsenen Zauberer oder mit einer Hexe unterwegs zu sein, sondern halt mit einem Schüler, mit einem fast gleich, ja, nicht fast gleichaltrigen, aber das ist halt ja auch noch ein Jugendlicher.
Ja, ob er das so meint. Aber sonst sagt er ja auch, dass Harry bitte immer in der Nähe von Ron und Hermine bleiben soll. Und ich glaube, so ein Victor ist schon fähiger als ein Ron und eine Hermine und ein Harry zusammen sogar.
Ja, ach, ich habe irgendwie versucht, mir das also schön zu reden. Das ist halt schon kacke.
Ja, das hat nicht funktioniert. Nee.
Weil das hätte ich verstehen können. Man sagt so, keine Ahnung, geh doch jetzt nicht abends im Dunkeln mit einer einzelnen Person, die nicht vollständig ausgebildet ist, in den Wald oder zum Wald oder so. Ja, das ist schon ein bisschen schade.
Ja, aber... glaube ich nicht dran.
Weil an sich finde ich, dass er gut ist, er sich sorgt, dass Harry einen erwachsenen Menschen hat, der seine Bezugsperson auch ist. Und dieser erwachsene Mensch kümmert sich halt um ihn und macht sich Sorgen und zeigt ihm das auch. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Das war dann kein schöner Zug. Naja, schade.
Ja, und dann beginnt eigentlich das große Üben, weil sonst darf er ja auch gar nichts mehr so richtig machen. Er ist jetzt immer abends im Gryffindor-Turm und geht da auch nicht mehr raus, weil es ihm zu gefährlich sein könnte. Und sonst trainiert er halt Schockzauber und das Entwaffnen und eben auch das Auftauen aus einem Schockzauber. Dafür müssen dann natürlich Ron und Hermine herhalten und die ganzen Schrecks abkriegen, beziehungsweise Ron kriegt die alle ab.
Ja.
Hermine hält sich da vornehm zurück. Kann ich auch verstehen, hätte ich auch wenig Lust zu.
Das ist ja ganz gut.
Ja,
sie hält sich ja nicht wirklich so vornehm zurück, sondern Ron sagt, keine Ahnung, können wir nicht Mrs. Norris kidnappen? Was gar nicht geht, aber okay. Und das tut mir weh oder so. Und dann sagt sie, ja, du fällst ja auch nicht richtig auf die Kissen. Ach so. Danke, Hermine, für diesen tollen Tipp.
Und als Ron sagt, okay, komm, wir tauschen mal, Hermine, dann sagt sie halt so, ach, aber Harry kriegt das, also der kann das ja doch schon. Jetzt. Also jetzt müssen wir ja auch nicht mehr üben. Ja, das ist schon sehr gewieft von ihr.
Ja.
Kann ich verstehen.
Weil gewieft, es ist halt sehr durchschaubar. Ne?
Ja. Sie üben dann auch noch den Lähmfluch. Ja, da wird alles verlangsamt. Und dann klingelt es aber auch schon und Ron und Harry müssen zum Wahrsagen. Das ist natürlich bei unserer lieben Sybil oben im höchsten Turm. Und ja, also es ist ja schon wieder diese anregende Umgebung, ne? Also sehr viel Rauch und Düfte und Hitze.
Oh.
Dass man da schon in so eine Stimmung irgendwie kommt. In so eine augenöffnende Stimmung vielleicht, so für das dritte Auge dann, oder keine Ahnung was.
Aber kennst du das, ich meine, ich habe in meinem Leben noch nicht viel Zeit im Douglas verbracht, was unter anderem auch daran liegt, dass der Geruch...
Ja, man kriegt sehr, sehr schnell Kopfschmerzen.
Ja,
ne?
Es ist überwältigend, aber halt nicht positiv. Also ich finde es ganz schrecklich und deswegen, wenn ich dann lese, dass sie da ihren Weihrauch dran hier angemacht hat oder irgendwelche Duftstäbchen oder so und dann ist es da so warm, dann ist es draußen warm, dann haben die Wärme von innen. Ich schmecke das auf der Zunge, wie das da ist und ich finde es ganz fies. Mhm.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man da auch alternativ einfach so ein Eimer Lack auskippen könnte und von denen dämpfen, das hätte die gleiche Wirkung dann wahrscheinlich. Ja, also man wird so ein bisschen benebelt einfach.
Oder gar nichts.
Und dadurch auch so eingedrückt.
Ja. Oder einfach gar nichts machen, weil sagen wir mal ehrlich, bei Harry und bei Ron kommt eh nichts Ordentliches bei rum, oder? Also vielleicht haben sie das dritte Auge auch nicht.
Doch, also man sieht ja jetzt, dass das bei Harry eigentlich schon wunderbar funktioniert. Also er ist ja jetzt zum allerersten Mal eigentlich während des Unterrichts total drin in der Zone. Und wahrscheinlich ist es das erste Mal seit Sibyls Vorhersage, an die sie sich nicht erinnern kann, das erste Mal eben, dass jemand da so eine Vision hat. Von daher hat das ja wunderbar geklappt. Was ich noch ganz interessant fand natürlich, wissen wir ja mittlerweile, dass Rita ein Animagi ist oder ein Animagus ist. Und Harry öffnet ja dann das Fenster, um ein bisschen eine kalte Brise in den Raum zu kriegen und vor allem eben auch an seinen Kopf, damit er nicht komplett benebelt ist. Und dann hört er ein Insekt und das ist natürlich die gute Rita, die da am Fenster rumsummt, weil warum sollte man sonst ein Insekt beschreiben oder das Summen eines Insektes? Das wurde ja in den Büchern davor auch nie gemacht.
Ich habe das gerade nochmal gesucht.
Ja, aber gut, was mir auffällt. Ne?
Ja, du bist ein Detektiv.
Ja, da hat man sich dann ja auch irgendwann eingeschossen drauf, um alles Insektisches jetzt rauszulesen. Aber also, es wird halt schon, das ist halt das Problem, ne? Man kann halt so, man muss das so ein bisschen foreshadowen, weil sonst funktioniert nachher die Auflösung nicht. Und wenn man halt in den drei Büchern davor nie auf irgendwelche Tiere, wie zum Beispiel so Insektensummen, eingegangen ist, dann ist es halt auffallend, wenn das dann auftaucht. Von daher, Rita ist anwesend und ja, und dann fängt auch dann der ganze Traum an. Also Harry fliegt dann ja auf einem Uhu in ein efeu bewachsenes Haus. Das ist dann natürlich das Haus der Riddles, denke ich mal, aus dem ersten bzw. zweiten Kapitel. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall vom Anfang vom Buch, ne? Und man erkennt dann ja auch diese Szenerie wieder mit dem Stuhl bei dem Lagerfeuer, mit der Lehne zur Tür gedreht und der Schlange und eben Wurmschwanz daneben. Und anscheinend, so wie ich den Dialog gedeutet habe, hat eben Wurmschwanz Crouch getötet. Und daraufhin, weil Wurmschwanz ihn ja auch hat fliehen lassen, wird er auch nochmal, weil er seinen Fehler zwar ausgebügelt hat, wird er nicht getötet, aber dafür eben gefoltert von Voldemort mit dem Crucio-Fluch. Das ist natürlich einer der verbotenen Flüche. Da müssen wir auch nochmal drauf gucken, dass das jetzt ja auch in nächster Zeit sein wird, dass Harry sich gegen diesen Imperius-Fluch ist, war der, ne? Oder wie hieß der nochmal? Gegen den wird er sich ja nochmal wehren müssen, weil das gab ja auch ein Kapitel, wo er das gelernt hat. Von daher gehe ich mal fest davon aus, dass jetzt spätestens bei dem Labyrinth das dann nochmal auftauchen wird, dass er sich eben gegen den Fluch wehren muss. Weil sonst gäbe es nicht dieses Kapitel eben, wo er das gelernt hätte. Genau, passiert dann noch irgendwas?
Du bist so selbstsicher, das ist so geil. Wirklich.
Ja, aber das
ist so gut.
Wenn das jetzt nicht in diesem Buch ist, dann wird er sich ja in einem anderen Buch gegen diese Flüche wehren müssen. Und dann, also gegen diesen Folterungsfluch wird es schwierig sein, sich zu wehren. Und gegen den Todesfluch erst recht. Also von daher glaube ich dann schon, dass es dann dieser Machtübernahme-Fluch ist oder wie der heißt. Genau. Ja, und dann bekommt er ja auch massive Kopfschmerzen und schreit auch rum und alle sind ein bisschen schockiert. Trelawney findet es aber auch total aufregend, weil sie ja jetzt gemerkt hat, dass Harry eine Vision hatte und möchte dann auch unbedingt alles darüber wissen, was ich auch verständlich finde. Nein, also
ja, aber,
ja doch.
Aber vielleicht nicht direkt, nachdem sich dieses Kind oder nachdem dieses Kind halt geschrien hat. Und also dem geht es ja offensichtlich nicht gut und auch nicht vor allen anderen vielleicht. Also vielleicht war ihre Neugierde ein bisschen zu forsch.
Weiß ich nicht. Also, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Ja, ich finde schon, als Lehrerin hätte sie anders reagieren müssen. Als Trelawney hat sie wahrscheinlich in ihrem Charakter sehr passend reagiert.
Ja, aber weiß ich, also ich glaube, das ist einfach so eine menschliche Reaktion, dass wenn jemand schreit, dass man fragt, was ist los? Sag, was hast du erlebt?
Meinst du?
Ich finde, das ist
dieses,
das ist menschlich.
Was war es, Potter? Einfach. Eine Vorahnung? Eine Erscheinung? Was haben sie gesehen? Ist nicht so ein bisschen,
ja.
Meinst du?
Also ich finde, das kann man ihr jetzt nicht böse auslegen.
Ich finde es komisch.
Okay.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine McGonagall genauso anders. Ich glaube, wenn eine McGonagall da gewesen wäre, dann hätte sie ihn nicht mit erregter Miene angeschaut, sondern besorgt. Und dann hätte sie vielleicht das Gleiche gefragt, aber mit einem anderen Hintergrund.
Ja, genau.
Weißt du? Also ich finde Trelawney nicht besorgt. Und das finde ich, glaube ich, das ist vielleicht das, was mich stört.
Okay.
Ja,
dann ist das vielleicht der entscheidende Punkt.
Ja.
Und das, ja,
Team McGonagall,
das kann gut sein.
Die hätte das anders gemacht. Ja, Harry hat da gar keinen Bock drüber zu sprechen. Hat dann auch eine super Ausrede, nämlich, dass er in den Krankenflügel muss, weil er Kopfschmerzen hat. Alle sind total schockiert und weichen zurück und so. War wahrscheinlich irgendwie ein ganz schön gruseliger Moment.
Ja.
Ja, aber Harry hat gar nicht vor, in den Krankenflügel zu gehen, sondern er macht das Richtige. Der hält sich an das, was ihm auch gesagt wurde, was er tun soll. Er soll jetzt nämlich zu Dumbledore gehen und ihm davon erzählen. Und das macht er auch. Oder er macht sich auf den Weg und scheitert dann erstmal an diesen Wasserspeiern. Er rät dann das richtige Wort und jetzt fällt mir ein, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen zu gucken, was im Englischen dort steht, weil das Passwort ist ja Kakerlakenschwarm.
Ja.
Und alles andere sind ja Süßigkeiten
gewesen. Ja.
Also sind das sicherlich auch Süßigkeiten. Vielleicht sind das ja, vielleicht ist das in der deutschen Übersetzung.
Vielleicht ist es auch eher eine Delikatesse.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, aber das kann ja tatsächlich sein. Wie auch immer er dann auf diese Delikatesse gekommen ist, es ist auf jeden Fall das richtige Passwort. Krass, und das Kapitel ist gleich schon zu Ende. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet für die nächsten Wochen und habe mir schon mal die Sachen so ein bisschen zumindest durchgelesen und habe deswegen gedacht, dass jetzt noch das passiert, was aber erst nächste Woche passiert. Deswegen bin ich gerade schockiert, dass das jetzt gleich schon zu Ende ist. Ja, er kann auf jeden Fall diese Wendeltreppe betreten und hört dann Cornelius Fudge, der irgendwie nicht so ganz mit Dumbledore einer Meinung ist. Man das Gefühl, das ist kein richtiges Streitgespräch, aber es ist schon eine Diskussion.
Ja, und Fudge ist ja auch eindeutig unterlegen, ne? Also man hat ja auch das Gefühl, dass der Zaubereiminister jetzt hier bei Dumbledore, dem Schuldirektor, was ja dann doch eigentlich eine klare Hierarchie inne hat, ja, aber als ob der Zaubereiminister eben jetzt bei Dumbledore vorsprechen müsste, weil er sich falsch benommen hat oder weil er ihm Bericht schuldig sei. Was natürlich auch nochmal unterstreicht, dass Dumbledore einfach ihm überlegen ist, wahrscheinlich in den magischen Fähigkeiten. Ja, also Fudge sagt dann ja auch, dass es keine Beweise für ein faules Spiel bezüglich Bertha gibt.
Wie heißt
oder gäbe.
Die mit
Nachnamen? Ja. Und deswegen. Jetzt hast du mich rausgebracht.
Jetzt habe ich dich voll aus dem Konzept gebracht. Es tut mir leid.
Genau.
Also
es gibt keine Beweise dafür. Und man merkt auch, dass Dumbledore da wahrscheinlich auch nicht so richtig dran glaubt, dass Fudge jetzt hier recht behält. Und dann geht es auch darum, dass Fudge eben davon ausgeht, dass vielleicht Maxime und Madame Maxime eben als Halbriesen mit dem Verschwinden von Crouch etwas zu tun haben könnte. Und dort ist es dann hier sehr, sehr plump und irgendwie auch so ein bisschen, ne, das ist alles nicht so richtig klug, was er jetzt hier erzählt. Er deutet es dann auch nur an, weil er jetzt auch nicht offensichtlich das aussprechen möchte, was er denkt, weil das vielleicht dann doch nicht dem guten Ton entspräche. Es ist ein bisschen interessant. Aber ja, auch da geht Dumbledore und auch Moody, der ja anwesend ist, eher nicht von aus. Und Moody weist dann auch nochmal darauf hin, dass jetzt nach 2 Minuten Harry Potter vor der Tür steht, dass wir das Gespräch doch mal an einer anderen Stelle weiterführen sollten, lieber.
Ja, ja, und das war dann das Kapitel. Jetzt weiß, also ich habe dir ja gestern eine WhatsApp geschrieben. Nee, gestern? Ja. Ob du denn schon das Kapitel gelesen hast und so.
Ja.
Und jetzt, jetzt weiß ich auch, was du meinst mit, ja, war jetzt irgendwie nicht mehr als sonst, weil in meinem Kopf passieren in diesem Kapitel jetzt noch Sachen, die da aber jetzt gar nicht passiert sind, sondern im nächsten, von dem du natürlich gleich erzählen wirst, was da denn los ist. Aber zuerst machen wir, wie immer, die Anmerkung. Rebecca schreibt, Trelawney kommt mir hier dezent sadistisch vor. Sadistisch jetzt nicht, würde ich sagen, aber ich finde es nicht okay. Das macht man
ja schon. Ja, sehe ich immer noch nicht so richtig. Also, ich kann das komplett nachvollziehen, ihr Verhalten.
Franzi fragt, ist ein Schockzauber wohl wie ein Elektroschocker? Und kann man da ernste Verletzungen davon tragen? Ich würde sagen, dass das wie ein Elektroschock ist und danach ist man ja auch erstmal in Schockstarre. Ich glaube nicht, dass man sich dabei verletzt. Ich glaube, dass das einen eher aufhält, als dass es einen irgendwie richtig verletzen soll, hätte ich jetzt gesagt. Aber Stefan schüttelt mit dem Kopf, weil
ja, ich dachte, das wäre jetzt eher eine Frage an dich. Also da könnte ich ja jetzt gar nicht zu richtig mich äußern. Ich hatte es mir halt vorgestellt, wie vielleicht jetzt nicht der Anfangspart vom Elektro, eher wie so ein Eisschocker, so dass man da einfach so eingefroren ist und dann nach hinten wegfällt. Also jetzt nicht, dass man durch die so wie bei Elektroschocks eben dann auch so rumzuckt.
Ja.
Ja.
TR Picture. Was war euer gruseligster Traum, an den ihr euch erinnert? Also ich habe einen Traum, den habe ich als Kind häufiger geträumt und an den erinnere ich mich ganz konkret. Ansonsten hatte ich schon, oh Gott, ich hatte schon so viele ganz Kackträume. Ich erinnere mich auch an einen anderen ganz konkret, aber der ist eher albern. Mein Kindheitsalbtraum war, dass wir hier in den örtlichen Zoo gegangen sind und da war immer so ein kleines Gebäude und da waren dann Fische, also Aquarien halt drin. Und da waren auch, und jetzt ist die Frage, waren sie da tatsächlich oder habe ich die in meinen Traum eingebaut? Ich glaube, dass sie tatsächlich da waren, Piranhas. Und Piranhas spielen ja in dem Leben von Kindern, also war das zumindest bei
den
irgendwie eine große Rolle. Das ist wie Treibsand oder so. Das ist irgendwie sehr existent dort. Und deswegen hieß es ja auch, und die können ja Menschen abnagen oder so. Und ich habe halt als Kind
gedacht, von ein paar Sekunden.
Ja, genau, das ist alles ratzefatz weg. So.
Alles bis auf den Knochen.
Genau. Und deswegen habe ich geträumt, dass dieses große Aquarium geplatzt ist, also dass die Scheibe geplatzt ist. Und dass
so wie bei Harry Potter.
Ja, aber müsste das vor Harry Potter gewesen sein? Ich glaube wohl. Und dass dann diese ganzen Piranhas halt rausgekommen sind. Dann bin ich auch wohl immer aufgewacht, aber das war halt eine riesige Angst von mir. Ja, das war, glaube ich, so der schlimmste Traum, an den ich mich erinnere. Das ist natürlich mit erwachsenen Maßstäben nicht mehr so schlimm, glaube ich.
Ja, also ich habe ja immer das große Problem, dass ich mich nicht an meine Träume erinnern kann und auch erst recht nicht an alles, was vor 2010 passiert ist in meinem Leben. Also die ersten 12 Jahre von mir sind irgendwie gefühlt weg. Die sind fast, also nur so in sehr stückchenhaften Erinnerungen anwesend. Also das schwierig, aber ich glaube, der einzige Traum, der mir jetzt in den Sinn kommen würde, ist, dass ich irgendwie esse und dann so ein Zahn nach dem anderen dabei ausfällt und die Zähne sich dann aber im Mund sammeln und ich dann auch auf die Zähne aus Versehen dann beiße und dadurch dann auch schon die nächsten Zähne wieder abbreche und mir rausfallen. Das hat mit Zahnarzterfahrung, sage ich mal, zu tun.
Ja, ansonsten glaube ich, hat man sicherlich schon ganz, ganz viele schlimme Sachen geträumt. Ich bin auch schon oft mit so einem tränennassen Gesicht wach geworden, weil ich dann irgendwas Schlimmes geträumt habe und dann geweint habe. Das hat meistens sicherlich auch was mit dem Tod zu tun oder so, aber so ganz konkret. Aber so Zähne aus, also wenn man was isst und die dann dabei so rausgezogen werden, so ist das dann wahrscheinlich, ne?
Nee, abbrechen.
Abbrechen, oh, auch.
Abbrechen und dann fallen die auch noch raus, die Reste.
Ja, geil. Nee.
Ja.
Ja, das ist nicht so schön. Kathi fragt, würdet ihr lieber in den Arithmantik- oder Wahrsagenunterricht gehen?
Wahrsagen.
Arithmantik.
Ich bin halt ein Träumer, Nadine.
Ja, das ist auch okay. Dann geht es jetzt wieder um Trelawney und um die Erpressung. Das überspringe ich, ihr Lieben. Also ich habe das trotzdem alles gelesen. Kathi schreibt, das ist ganz wichtig, dass sie das tut und dass wir das eben erwähnen. Keine Frage, wollte nur sagen, dass euer Podcast mega ist und ich mich jeden Freitag freue. Das ist richtig nett.
Vielen Dank.
Dankeschön. Und dann kam noch von Caro, ich habe das Kapitel immer gern überlesen. Wie hat es euch gefallen? Also, es ist nicht so ereignisreich, wie ich es vorgestellt habe. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen enttäuscht. Und, also, das wirst du ja auch so haben. Ich sehe ja auch die Zeit, wo wir jetzt, also wie lange wir jetzt gerade schon aufgenommen haben. Und auch daran, finde ich, erkenne ich, dass das Kapitel nicht das aufregendste Kapitel ist, was bisher in dem Buch zuvor kam. Würde ich meinen.
Ja, also ich mache das eigentlich sehr gerne, weil ich mag eigentlich immer Kapitel, wo Voldemort vorkommt. Finde ich immer aufregend, finde ich immer spannend und dementsprechend gefällt mir das. Ich finde es auch irgendwie cool, ja, dass Harry jetzt in dem Büro von Dumbledore ist und dort jetzt gleich dann mit Dumbledore dann wahrscheinlich redet. Weil ich das ist ja auch so quasi, als ob er jetzt in so einen Geheimgang gehen würde. Von daher ist eine coole Sache.
Mhm. Guck mal, jetzt sprechen wir ja eigentlich schon über das nächste Kapitel. Dann machen wir das jetzt zuerst. Was wird denn, also du sagst, er wird in das Büro reingehen und mit Dumbledore sprechen. In dem Kapitel, das da heißt, das Denkarium.
Ja, also Denkarium klingt jetzt für mich erstmal nach irgendwie, vielleicht gibt es so eine Apparatur, mit der man dann den Traum von Harry nochmal nacherleben kann, dass Dumbledore dann auch irgendwie weiß, worum es dann geht. Aber ich glaube schon, dass dass jetzt erstmal darüber geredet wird eben.
Okay. Das passiert dann wohl nächste Woche. Ach ja, Top und Flop. Fand ich schwierig.
Fand ich auch schwierig. Ich habe als Flop Harry genommen, weil er ja auch so bockig ist, dass Leute sich jetzt Sorgen um ihn machen. Also er hat ja schon gerne, dass er jetzt mit Sirius eben einen Ansprechpartner hat, aber gleichzeitig findet er es jetzt auch blöd, dass er ja, dass er jetzt ein bisschen vorsichtig sein muss. Und dann ist so ein bisschen der Zwiespalt. Eigentlich könnte man auch gut Sirius, ich nehme Sirius wegen der Viktor Krumm-Sache. Das kann man zwar auch verstehen, dass er so denkt, aber das, also er kennt ihn ja einfach auch nicht, ne? Deswegen, nee. Nehme ich ihn als Flop-Charakter.
Ich habe als Flop Fudge aus einem ähnlichen Grund, weil er halt was über Madame Maxime sagt, ohne irgendwie dafür irgendeinen Beweis oder was zu haben, sondern halt einfach nur, sie ist anders und dann war sie das. So. Ich kann das aber sehr verstehen, dass du Sirius genommen hast. Ich habe das mit Sirius halt echt ein bisschen schön geredet, als ich das jetzt gestern gelesen habe, weil ich gedacht habe, ach, der meint das bestimmt anders, weil warum? Das gibt für mich gar keinen Sinn. Naja, und dein Top? Hast du den schon genannt? Nee, ne?
Nee, noch nicht. Habe ich Rita Kim Gong gemacht. Einfach, weil ich cool finde, dass sie jetzt ja, auch auffällig im Buch drin vorkommt nochmal, dass wir ihr bei der Arbeit zusehen können. Und ich freue mich schon auf die nächste Schlagzeile im Tagespropheten beziehungsweise in der Hexenwoche.
Mhm. Ich nehme Harry, weil er zu Dumbledore geht, was gut und richtig ist, weil er einfach nett ist in dem Kapitel, weil er, glaube ich, das von Sirius vielleicht auch einfach nicht ernst nimmt, weil er sich denkt, hä? Also, ich glaube, er nimmt es ja auch nicht ernst, weil er sich denkt, warum, Viktor Krumm tut mir ja nichts. Weißt du? Ich hoffe, dass, also, nee, ich hatte hier mehrere Namen stehen, habe gedacht, oh, ich weiß es nicht, also.
Ist aber auch ein schwieriges Kapitel, ne, für Top und Flop. Also,
voll.
beim Lesen ist mir auch gar nicht so nochmal klar geworden, was da Fudge und Sirius eigentlich erzählen, aber das wird natürlich jetzt hier beim Besprechen nochmal ein bisschen stärker in den Fokus gerückt. Aber der Top-Charakter ist schon wirklich schwierig hier. Ja. Also das,
zum Beispiel, bei der, beim letzten Kapitel ging es ja auch um Hagrid und seine Aussagen. So.
Ja.
Und das ist auch so, da lese ich halt auch drüber, also ich allgemein, weil ich...
Weil du ihn magst, ne?
Nicht nur, also auch, aber ich glaube auch, weil ich, ich lese, das muss ich gestehen, ich lese bei der Vorbereitung nicht mehr jeden Satz in dem Kapitel. Manchmal denke ich, ja, ich weiß ja, wo was ist, und dann überfliege ich das eben, weil ich auch sowieso schon meine Gedanken im Kopf habe, und dann wird... Also solche Sachen werden mir manchmal auch erst im Nachgang dann nochmal bewusst, wie besonders doof sich unterschiedliche Figuren vielleicht auch in Kapiteln oder so benommen haben, wenn man dann drüber gesprochen hat. Oder manchmal höre ich die Folgen ja noch selber, um zu hören, also um nochmal zu hören, welchen Top und Flop wir genommen haben, eventuell für die Hausmeisterschaft. Und dann, dann werden einem manche Sachen doch nochmal irgendwie bewusst, die mir vorher nicht so, auf dem Schirm hatte. Ja, das war jetzt eine ganz lange Ausführung, ganz durcheinander, es tut mir leid. Ich bin sehr müde, weil es ist ja schon 20.36 Uhr, weil wir haben nämlich nicht direkt angefangen aufzunehmen. Wir haben uns 50 Minuten verquatscht, also...
Soll auch vorkommen. Ja.
Also, falls es euch dann beruhigt, wir reden auch so, nicht nur zu den Folgen. Es wird immer wieder gefragt, ne? Meinst du, wir fremdeln noch? Nee, oder... Du kannst gar nichts anderes sagen, weil ich sag, nee, tun wir nicht.
Ja, ich glaube jetzt auch nicht. Nee. Also.
Ja, gut.
Sind ja jetzt auch schon fast 2 Jahre, ne?
Ja, wir
miteinander reden. Und wir reden ja recht viel, ja. Ne? Also allein nur die Podcast-Zeit ist ja schon fast mehr, als ich mit anderen Leuten so im normalen Leben rede. Von daher.
Ja, das ist so. Genau, fast seit 2 Jahren. Wir haben nämlich bald Geburtstag, unseren 2. Geburtstag. 22.05. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, dann gibt es uns 2 Jahre. Das kann ich gar nicht glauben. Naja, gut. Dann würde ich sagen, könnt ihr uns überall da abonnieren, wo ihr uns abonnieren könnt. Da, wo ihr uns hört, vermutlich. Auf Instagram. Auf ein Butterbier. Podcast, glaube ich, heißt es. Auf jeden Fall auf ein Butterbier. Dann tauchen wir wohl auf. Da könnt ihr uns gerne auch Nachrichten schreiben oder eure Fragen und Anmerkungen zu den Kapiteln rüberschicken. Ihr könnt natürlich auch gerne unseren Discord-Server beitreten. Den lieben wir ganz doll. Den feiern wir auch zusammen unseren Geburtstag. Das finde ich sehr gut. Wenn ihr wollt und könnt, dann könnt ihr auch mal bei Steady vorbeischauen. Da kann man uns nämlich unterstützen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
Tschüss.